Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem jetzt 62. Podcast. Warum sage ich jetzt 62? Ich sage 62, weil es von 62 Podcasts erst der zweite ist, den ich mit einem BVI-Mitglied mache. Und da freue ich mich ganz besonders, heute begrüßen zu dürfen Tobias Pross, Vorstandsvorsitzender von Allianz Global Investor. Herzlich willkommen, Tobi.
Vielen Dank, dass ich da sein darf und auch ein großes Dankeschön vorab für die Einladung. Freue mich sehr.
Worüber reden wir heute und warum ausgerechnet mit dir? Mal abgesehen davon, dass du immer ein unterhaltsamer Gesprächspartner bist, ist der konkrete Anlass unsere China-Konferenz, die wir letzte Woche hier in Frankfurt hatten. Wir haben mit dem halbstaatlichen chinesischen Asset Management Verband AMAC ein MOU unterzeichnet. Wir haben eine Konferenz gemacht, die sehr gut besucht war, insbesondere von chinesischer Seite. Und wir haben auch vor, eine Folgeveranstaltung in China im Jahr 2026 zu machen. Und das hat sich alles sehr gut angebahnt. Und auf einem der Podien bist ja auch du gewesen und hast uns vor allem gezeigt, was also die Allianz und Allianz Global Investors in China alles machen. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass ihr von den deutschen Asset Managern, was die China-Strategie angeht, schon sehr weit vorne seid. Und deswegen auch, Tobi, meine erste Frage an dich. China, warum eigentlich jetzt? Ich meine, die ganze Welt redet über die USA, man redet über die Rohstoffsituation, man redet über Überregulierung in der EU, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit und all diese Dinge. Es gibt viele Themen und wir machen eine China-Konferenz und ihr baut eure China-Aktivitäten immer weiter aus. Warum China jetzt?
Das ist eine spannende Frage und ich glaube, die kann man mannigfaltig beantworten. Wenn du einfach mal die Ökonomien durchgehst auf dem Planeten USA als größte Volkswirtschaft, gleichgefolgt von China, gleichgefolgt von Indien, dann kommt Deutschland, Japan. Es ist eine Volkswirtschaft, die kann man einfach ob der schieren Größe nicht ignorieren. Beobachtung Nummer eins. Beobachtung Nummer zwei, die Allianz-Gruppe selbst ist über zwei Dekaden jetzt sehr erfolgreich im Versicherungsgeschäft unterwegs. Das ist natürlich für uns ein leichterer Eintritt in einen Markt, Asset Management, der sich ja erst wirklich in 2022 geöffnet hat. Was heißt geöffnet oder wirklich geöffnet? Seit 2022 dürfen Asset Manager nun eine FMC zu 100% besitzen. Wir waren vorher in JV-Konstruktion, also haben Joint Venture mit chinesischen Partnern gehabt. Jetzt unsere FMC ist im 100%igen Besitz der Allianz Global Investors. Und das erleichtert uns natürlich auch den Marktzutritt mit Finanzintermediären.
Eben, und das ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr interessante Phase. Wie siehst du das? Ihr seid bislang eine der wenigen Deutschen, die dort tätig sind. Wie relevant ist dieses China? Führt ein Weg an China vorbei oder muss man jetzt in China tätig werden?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt machen muss. Wir haben uns damals die strategische Option selbst auferlegt, weil wir, wenn wir das Geschäft der Allianz Global Investors anschauen, wir sind jetzt in über 21 Standorten global vertreten. Unser Zugang zu China war lange Zeit Hongkong und für den südostasiatischen Raum haben wir Singapur als Hub. Aber jetzt ergab sich für uns die Chance, mit einem tollen jungen Team die FMC A selber aufzusetzen, also diese Fund Management Company, 100% im Besitz der Allianz Global Investors mit Partnern vor Ort. Und wir haben einfach diese Chance jetzt ergriffen. Das ist natürlich für uns eher ein Ball ins lange, hohe Gras, wie man manchmal gerne sagt. Das ist natürlich was, das wächst extrem langsam. Es wächst aber stetig. Wir haben die ersten Fonds aufgelegt, erst mit Equity, dann mit Fixed Income, jetzt kommt Multi-Asset. Und wir haben natürlich, und das wird uns hoffentlich von allen absetzen, eine Partnerschaft mit Guomin Pension geschlossen. Auf dem Nationalkongress hat ja Xi Jinping sich als große Maßgabe selbst gesetzt, the rise of wealth and middle class, was eigentlich nichts anderes heißt, dass die Mittelschicht, die deutlich vermögender wird, jetzt auch für die Altersvorsorge investieren soll. Wir sind der einzige ausländische Investor in Guomin Pension. Guomin steht für National Pension. Das ist, man muss sich das vorstellen wie in Deutschland, wenn einem ein Teil der dritten Säule gehört. Mhm. Und da helfen wir auf der Asset Allocation Seite mit Risk Lab, ALM, strategische Asset Allocation. Alles, was offshore investiert wird, wird über die Allianz Global Investors investiert. Ich muss auch fairerweise sagen, wir wurden als deutsche Asset Management Einheit der Allianz Gruppe und als globaler Asset Manager mit einer starken Mutter wie der Allianz sehr, sehr mit offenen Armen dort empfangen.
Ja. An welchen Standorten seid ihr dort vertreten? Was hast du schon gesagt, Hongkong?
Wir sind in Hongkong, wir sind in Shenzhen, wir haben da Außenstellen. Aber das Main Office ist in Shanghai. Die Allianz hat ihre Holding in Beijing. Dort haben wir auch eine Insurance Asset Management Einheit. Dort haben wir eine Life Einheit. Dort machen wir PNC-Geschäft, unsere Kollegen von Commercial. Insofern ist da ein relativ großes Allianz-Team on the ground.
Du hast schon gesagt, die Mittelschicht wächst. Damit wächst natürlich auch die Nachfrage nach Kapitalmarktprodukten. Der Anlagebedarf wächst. Die Frage ist nur, in was wollen die Leute anlegen? Legen die in Geldmarktfonds an? Legen die spekulativ an oder legen die auch in Fonds an?
Absolut. Das war lange Zeit so, Geldmarkt. Aber vielleicht geben wir deinen Podcast-Zuhörern mal ein, zwei Zahlen, dass man da einfach mal auch die, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, welche riesige Opportunität da entsteht. Also die Online-Plattformen in China machen ja circa 60% der Volumina aus. Und die Volumina werden jetzt über die FMCs von Stand heute auf 2030 auf 45 Trillionen wachsen. Wenn man auch das ganze Altersvorsorgegeschäft dazu nimmt, wird die Zahl noch gigantisch größer. Bei 1,4 Milliarden Menschen, die dort in dem Land leben. Und es war in der Tat, wie du gesagt hast, Thomas, lange Zeit ein Thema Geldmarktfonds. Ist überhaupt nicht mehr der Fall, weil die letzte Regulatorik hat natürlich auch die Anleger enorm für Aktien begeistert. Unser Aktienfonds, den wir gelauncht haben diesen Sommer, es ist auch wirklich so, die wachsen dann ja relativ schnell, also für unsere europäischen Verhältnisse, da reibt man sich die Augen am nächsten Tag. Aber das ist eher die Wachstumszahl, die Volumina sind immer noch überschaubar. Da braucht sich keiner eine Illusion hingeben, wenn man jetzt in China investiert, ist man nächstes Jahr reich.
Man spricht ja häufig über das unterschiedliche Anlageverhalten von Europäern und Chinesen. Chinesen haben traditionell einen starken Bezug zu Gold. Es gibt aber auch sehr viele Spekulanten, also Leute, die wirklich sehr kurzfristig spekulieren mit Contracts for Difference und ähnlichen Instrumenten. Wie würdest du das unterschiedliche Anlageverhalten bewerten, jetzt zwischen Europa und China, und wie kann sich da vor allem ein deutscher Asset Manager positionieren?
Also der Riesenvorteil ist, und das gilt nicht nur für China, sondern Asien ist deutlich risikofreudiger. Das ist vielmehr die Nachfrage nach Aktien. Du hast jetzt Gold gehabt als ein Commodity, absolut. Sehen wir auch, aber die Aktiennachfrage ist deutlich größer.
Ja.
Man ist auch bereit, mehr Risiko einzugehen und auch längerfristig. Heißt aber natürlich auch, wenn es mal gewisse Plateaus und Niveaus gibt, wo Mitnahmeeffekte entstehen, davon darf man sich nicht zurückschrecken lassen. Ich glaube, was wirklich spannend ist, der Fokus in China, man kann sich das manchmal nicht vorstellen, aber 10% der Haushalte verfügen über 70% des Vermögens. Würden wir in Europa sagen, das sind die High Net Worth Individuals. Ja. Die suchen nach professionellem Rat. Und was für uns natürlich als Vorteil ist, weil wir ein globaler, aktiver Asset Manager sind, aktive Produkte sind deutlich mehr gefragt als passive.
Das ist interessant. Also China macht den ETF-Hype nicht mit. Kann man das so verkürzt sagen oder ist es nur eine Frage der Zeit? Wir haben ja den Kollegen von eFund gehört, die machen ja schon sehr viel passiv.
Absolut. Es gibt ETFs, natürlich. Das ist auch immer eine Frage mit der Kostenseite verbunden. Und es ist die Frage, welcher Vertriebsweg. Die Vertriebswege in China sind meistens ja wirklich über die Banken oder über WeChat. Wir machen enorm viel mit WeChat, weil
über WeChat. Also WeChat ist ja die chinesische Version von WhatsApp. Da muss ich gleich an Finfluencer denken. Soll ich jetzt einmal provokativ fragen, macht ihr Vertrieb über Finfluencer?
Nee, wir haben unsere eigenen Finfluencer und die heißen bei uns Liu Shen, das ist unser Head of China. Das ist ganz lustig, wenn der ein Fonds-Update gibt, dann wählen sich im Durchschnitt 400.000 Menschen ein.
Fantastisch.
Sodass man einfach mal die Dimension bekommt, wie groß das ist. WeChat ist auch ganz anders als WhatsApp, weil über WeChat wird Essen bestellt, da wird das Taxi bestellt. Ich bezahle mit WeChat im Hotel, ich bezahle meine Taxirechnung, ich bezahle Kleidung, ich bezahle Drogerieartikel, wenn ich unterwegs bin. Alles über WeChat, also die Digitalisierung in China, das merkt man schon an den Lieferketten. Wenn wir sagen, Mensch, mit DHL über Nacht in Deutschland voll schnell. Also in China, in den Tier-1-Cities, wird alles bis zu 600 Kilo in 2 Stunden geliefert.
Tier-1-Cities, Peking, Shanghai und...
Alles so ein bisschen mehr als 15 Millionen Einwohner. Shanghai,
nee, Shenzhen,
Beijing
und Guangzhou. Genau, das sind die vier. Ja, das ist unglaublich. Du hast jetzt schon den Vertrieb angesprochen. Ihr macht also WeChat und Banken. So der typische Retail-Vertrieb über öffentliche Medien ist da ja verboten.
Absolut.
Also das ist eine völlig andere Vertriebslandschaft im Retail-Bereich als bei uns.
Nochmals, auch der Beratungsansatz wurde ja gerade neu reguliert. Es gibt ja jetzt Berufe, da muss man ein abgeschlossenes Studium haben und da gehört zum Beispiel Finanzberatung dazu. Also der Regulator ist da sehr scharf. Deswegen wird es diese Finfluencer nach dem Motto, ich habe irgendwie ein Abitur gemacht und ich möchte da niemand so nahe treten und ich habe in der Bank gearbeitet und ich habe jetzt aufgehört. Das gibt's da nicht. Man braucht eine professionelle Ausbildung, um finanzielle Ratschläge geben zu dürfen.
Du hast schon das Thema Altersvorsorge angeschnitten. Die Chinesen haben ja in etwas geringerem Ausmaß, aber doch immerhin auch ähnlich wie Deutschland, ein demografisches Überalterungsproblem. Also in China sind immerhin schon 300 Millionen Menschen älter als 60. Das sind auch schon immerhin 20% der Bevölkerung. Gut, in Deutschland sind es 30, aber 20 ist jetzt auch nicht wenig. Was macht die chinesische Regierung für die Altersvorsorge ihrer Einwohner? Und wie stellt ihr euch als Asset Manager darauf ein? Fangen wir mal mit der privaten Säule an.
Ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, Guomin Pension ist eines der Ergebnisse aus genau diesem demografischen Wandel. Jeder Chinese im Mittelstand muss ein Bankkonto eröffnen und dann darüber bei Guomin Pension investieren. Bestimmten Prozentsatz des Einkommens. Alle meine Mitarbeiter haben entweder bei einer HSBC, bei einer Bank of China, bei einer Bank of Communications ein Konto und investieren über die Bank dann direkt in diesem Altersvorsorgevehikel, wo wir helfen, nochmals bei dem Thema Asset Liability, Strategic Asset Allocation und alles, was offshore ist, und bringen Produkte dann nach China.
Wie schaut's aus in der betrieblichen Altersvorsorge? China hat ja eine immer stärkere Realökonomie, also die Realwirtschaft ist ja dort inzwischen gigantisch geworden. Da kann man doch auch den Arbeitgeber für die betriebliche Altersvorsorge motivieren.
Gibt es erste Modelle und die haben sich übrigens, das ist extrem spannend, weil meine Kollegen auch von der Versicherungsseite immer wieder im Kontakt sind mit chinesischen Verbandsvertretern, wenn es um die Industrie geht, wenn deutsche Unternehmen nach China gehen, was kann ich denn für meine Mitarbeiter machen, weil das hat auch was mit Mitarbeiterbindung zu tun, wie wir wissen. Gleiches Modell wie hier. Die haben sich sehr an die deutsche BAV angelehnt, aber die steckt immer noch in den Kinderschuhen und es hat meistens sind es die
Unsere ja auch, wenn wir mal ehrlich sind.
Das hast du gesagt, ich habe es vielleicht gedacht, aber ich glaube, ich bin ja ein großer BAV-Fan, aber wir können immer noch besser werden. Ich würde es so zusammenfassen. Aber Spaß beiseite, nee, in der Tat, das Ding steckt in den Kinderschuhen. Es gibt aber auch Unternehmen, die machen das schon extrem gut, wo der Mitarbeiter wirklich mit Gehaltsumwandlung anfängt, mit Sparen. Und ich glaube, da gibt es wirklich beides. Das Problem ist nur, dass das, je weiter man weg ist natürlich von den Infrastrukturzentren, die sehr dominant sind, also wenn man in so Tier 2, 3 Cities geht, das sind ja dann nur noch 10 bis 5 Millionen Einwohner, also Paris oder Frankfurt zusammen. Das ist ja alles klein in deren Dimension. Dann ist es natürlich auf einem anderen Level.
Ja, ich meine, auch in Deutschland, ich meine, sind es 4% oder 6% der Altersbezüge, die aus der BAV kommen? Also relativ gesehen zur gesetzlichen
und dann selbst zur privaten Säule. Die Aktienquote ist zu gering, wie du weißt. Du und ich haben lange dafür gekämpft und ich glaube, das ist auch richtig. Nur die Bundesregierung hat halt auch, da muss man auch die Versicherer ein bisschen schützen. Und das sage ich jetzt nicht, weil meine Mutter ein Versicherungskonzern ist. Wenn ich mir anschaue, wie natürlich die Risikounterlegungen für Aktien, für Versicherer im internationalen Kontext, haben wir halt in Europa die höchsten Anforderungen.
Genau.
Und deswegen hängen wir uns immer wieder ab.
So ist es. Also das Thema BAV hat in Deutschland schon noch sehr viel Potenzial. Und vielleicht wollen die Chinesen da ja auch wieder von uns lernen, wenn wir dann mal endlich Fortschritte machen würden. Aber weil du sagst, die Chinesen wollen von uns lernen. Seitdem wir letzte Woche dieses MOU unterschrieben haben, wollen die tatsächlich sehr viele Informationen von uns. Also es wird tatsächlich mit Leben erfüllt. Sie wollen die BVI-Statistik, sie schauen sich das alles an, die sind wirklich sehr wissbegierig und umgekehrt wollen wir natürlich auch von denen wissen, wie dort die Statistiken in dem Markt sind, in was investiert wird, wer die Investoren sind, wer die Anbieter sind und so weiter. Und die sind da sehr freigebig, die geben uns also tatsächlich die Informationen, die wir ihnen auch geben. Die wollen schon noch lernen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, und das hast du ja auch bei der Konferenz gesagt, so im Großen und Ganzen brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir den Chinesen noch viel erklären können.
Nee, ich glaube, und ich muss ja sagen, nochmals Gratulation, das war eine tolle Konferenz. Ich habe da viele Gesichter gesehen, die ich auch treffe, wenn ich in Beijing entweder durch Ministerien gehe oder wenn ich bei großen Bankpartnern bin. Also insofern Kudos zum BVI, wie immer.
Aber du scheinst ja häufig in China zu sein. Als ich in China war, um diese Veranstaltung vorzubereiten, das war im August, habe ich mich ja mit Gott und der Welt getroffen und gesagt, was wir da machen und natürlich auch dafür geworben, weil du kannst ja nicht einfach ein Programm machen und dann kommen die. Die brauchen ja die Erlaubnis zu kommen und du musst Einladungsbriefe schreiben und dann musst du die Leute kennen und du musst wissen, wen du anschreibst und deswegen musst du letzten Endes dort gewesen sein. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dort von Pontius zu Pilatus gelaufen, um diese Konferenz zu organisieren und kein Name ist so oft erwähnt worden wie deiner. Also du scheinst dort relativ bekannt zu sein.
Ich bin da ein paar Mal im
Jahr. Und zwar in Shanghai und in Peking.
Ja, ich bin da ein paar Mal im Jahr und das ist halt spannend, wenn mein Team, und ich habe da wirklich, wir haben das ja von null aufgesetzt, ein sehr junges, sehr dynamisches Team mit allerdings schon wahnsinnig viel Erfahrung, die sagen ja immer, Tobias, we work 996. Und ich habe mir gedacht,
was ist das?
Genau, 9 Uhr morgens bis abends, 9 Uhr, 6 Tage die Woche.
Nicht schlecht.
Und wenn es sein muss, gehen die auf 007. Hat nichts mit James Bond zu tun, sondern dann arbeiten die mal an
rund um die Uhr,
rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, bis das Ding steht. Und das hatten wir in der heißen Phase, als wir die FMC aufgesetzt haben. Und ich bin komplett bei dir. Wir müssen ein bisschen unsere westliche Arroganz ablegen, weil wenn man China auf Augenhöhe entgegentritt, kann man da wirklich tolle, und ich habe das ja bei dir selbst auch gesehen, du kannst da tolle Partnerschaften finden, du kannst tolle Gesprächspartner finden, die an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert sind. Und dann sind die auch sehr offen und sehr willkommen heißend.
War auch mein Gefühl, war auch letzten Endes die Bestätigung, die wir bei der Konferenz erhalten haben. Und deswegen sind jetzt die chinesischen Partner auch ganz erpicht darauf, die nächste Konferenz in China zu organisieren. Es wäre dann irgendwann letztes Quartal 26. Schauen wir mal, wie das wird. Aber lieber Tobi, ich kann dich jetzt nicht einfach so gehen lassen. Also China ist natürlich wichtig, ist ein sehr interessantes Thema. Aber der BVI ist auch interessant. Und bei der Gelegenheit, ich meine, wir beide haben in unterschiedlicher Funktion vor 15 Jahren beim BVI begonnen. Du bist in den Vorstand gewählt worden. Ich wurde Hauptgeschäftsführer. Ich glaube, wir müssen der Fairness halber auch noch Aki Reinke in das Trio absolut einbeziehen. Aki war nämlich vor 15 Aki, Jahren
Mr. Asset Management Frankfurt.
Wurde nämlich auch Vorstandsvorsitzender der Union und kam dann in den BVI-Vorstand. Und es war dann der Moment, wo, glaube ich, es schon an uns dreien lag, damals den BVI auf den Kopf zu stellen.
Ja, der BVI war ja schon immer eine Schönheit. Ich glaube, wir haben den Bach geküsst. Und ich bin ja stolz darauf, dass ich Teil der Reise sein würde. Das war ja schon eine wilde Zeit mit dem Umbruch. Und ich glaube, du hast dem BVI auch in der neuen Rolle extrem gut getan, hier mit dem Team und was ihr erreicht habt. Ich bin da wirklich stolz und dankbar, dass ich da Teil der Reise sein durfte. Es war mehr wild als jung, muss ich sagen, aber es hat immer Spaß gemacht.
Ja, das hätte ich aber nicht geschafft ohne dich und ohne Aki. Und du warst damals Präsident.
Und ja, ihr habt es keine beiden. Kommen Sie ehrlich.
Nein.
Habt ihr euch vorher abgesprochen?
So war es nicht. Nein, ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr da immer mitgezogen habt und dass wir jetzt letzten Endes den BVI so aufstellen konnten, wie er heute funktioniert.
Ja, und er ist auch toll. Ich bin da nochmals, man sieht das.
Ist immer gut.
Internationale Anerkennung.
Gut, lieber Tobi, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Vielen Dank nochmals für die Einladung,
Thomas. Wie immer unterhaltsames Gespräch mit dir. Und ich hoffe auch, dass es Ihnen, liebe Zuhörer, gut gefallen hat. Und Sie hören von mir dann wieder.
63. Podcast.
Genau.